Gnade sei mit euch von dem, der da war und der da ist und der da kommt. An diesem Wochenende des 13. Sonntags nach Trinitatis, wo wir zu einer Klausur sind mit den Vertretern vom Gemeindekirchenrat und der Arbeitsgruppe Kirche vor Ort, habe ich einen Predigtext gesucht und ich habe einen gefunden in 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 11, über die ich heute sprechen möchte. 2. Korinther 4, 7 bis 11, der Apostel Paulus schreibt dort: Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wenn Sünder zu Heiligen werden, wenn kaputte Seelen gesund werden können, wenn Menschen mit einem wirklich ruchlosen Lebenswandel, die im Sumpf von Sünde und Tod von Gott gerufen werden und neu erschaffen werden, wenn Verbrecher und Empörer gegen Gott noch in der letzten Minute, ohne irgendetwas beitragen zu können oder irgendetwas wieder gut machen zu können von ihrem verkorksten Leben, wenn sie in den Himmel eingehen, wie Jesus dem mitgekreuzigten Verbrecher sagt: Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Wenn die Botschaft des Evangeliums so etwas möglich macht, dann ist diese Botschaft doch ein unglaublicher Schatz, der uns anvertraut ist. Haben wir das nicht auch schon gezeigt bekommen und erlebt in unserer Mitte? Wir hatten hier einen Vortrag von Thorsten Hartung. Verstrickt in Verbrechen, Mafiastrukturen bis hin zum Mord. Gott hat ihn gerufen, er hat ihm vergeben, er hat ein völlig neues Leben gefunden und ist jetzt im Dienst für Gott und bezeugt die Vergebungskraft und die Liebe Gottes und kümmert sich um Menschen, die einen ähnlichen Lebensweg haben, straffällig gewordene, bezeugt ihnen die verändernde Kraft Gottes. Ist das nicht ein Schatz, diese Botschaft? Und wenn auch wir, blicken wir auf uns selbst, oft so nachlässig und so träge in den Dingen Gottes, auch selber niedergeworfen von Sünden und weit hinter dem Glauben zurückbleibend, den wir bei den Aposteln sehen und bei vielen Männern und Frauen der Geschichte. Wenn also auch wir nicht von Gott aufgegeben werden, sondern wenn uns die Verheißung gilt, wie der Wochenspruch der letzten Woche sagt aus dem Propheten Jesaja, dass Gott den glimmenden Docht nicht auslöschen will, ist das nicht ein unverdienter, ein großer Schatz? Was haben wir denn aufgewendet für Gott und sein Reich, womit wir diese Gnade verdient hätten? Ist es nicht vielmehr so, dass nur die Garantie Jesu als des guten Hirten uns Gewissheit über das Heil unserer Seele geben kann? Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Und dann sagt Jesus: Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Oder finden wir uns nicht auch immer wieder mal wieder in der Situation des verlorenen Sohnes? Da sitzen wir und sagen: Was mache ich hier eigentlich? Bin berufen, ein Kind Gottes zu sein, ein Erbe des Himmelreichs. Ich sollte ein reiches Feld bestellen als freier Sohn und Erbe. Da sitze ich bei den Schweinen. Und wir können zurückgehen zum Vater und sagen: Ich habe gesündigt gegen dich. Und er wird uns den Ring wieder anstecken und des Erbes nicht berauben, das er versprochen hat. Ist das nicht ein Schatz, dass uns das ewige Erbe immer noch gilt, dass es uns allen zugedacht ist, die wir glauben, allein um des Gehorsams Jesu willen und seiner Tat, die uns aus verlorenen Sündern zu Kindern Gottes macht? Dann ist uns ein Reich versprochen, ein ewiges Reich, in dem kein Leid sein wird, keine Ungerechtigkeit, ein glänzendes Erbe, unvergleichlich mit allen irdischen Schönheiten, die uns umgeben. Das soll unser sein. Jesus hat den Weg dahin freigemacht, durch das Opfer seines Leibes, weil er sich so vollkommen hingegeben hat, wie keiner von uns sich je für irgendetwas hingegeben hat, noch nicht einmal für unsere nächsten Angehörigen. Vermögen wir eine solche Hingabe zur Leben und Selbstaufgabe, wie Jesus sie für seine Feinde und für gleichgültige Sünder aufgebracht hat. Und wenn er sich also so hingegeben hat und für uns damit zur Tür wurde, zum Eingang in das ewige Reich des Vaters, ist das nicht ein unglaublicher Schatz? Diese Botschaft ist ein Schatz, unvergleichbar mit allen anderen irdischen Schätzen, die ja allesamt vergänglich sind, die Motten und Rost fressen werden, die wir nicht mitnehmen können, wenn wir sterben werden. Und wenn wir dann unser Leben vor Gott verantworten müssen. Und wer könnte das? Wer von uns könnte das? Vor Gottes Angesicht stehen und vor ihm bestehen, vor dem absolut Unbestechlichen, dem wahrhaftigen Richter all unserer Sinne und Gedanken? Würden wir nicht vergehen wie Wachs im Feuer, wenn Jesus nicht für uns sprechen würde? Wir haben einen Schatz. Allein das Wort, das der Apostel Paulus schreibt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Alleine dieses Wort ist ein Schatz, ein kostbares Wort. Wer zu Jesus gehört, der steht im Buch des Lebens geschrieben. Er kommt nicht in das Gericht, obwohl er es verdient hätte, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, sagt der Apostel Johannes. Ist dieses Wissen nicht ein Schatz von unglaublicher Größe und Tragweite? Müsste nicht jeder sich hereindrängen, diesen Schatz sein eigen nennen zu dürfen? Aber schauen wir nicht auf die anderen, die die Botschaft nicht hören wollen und die nicht kommen, sondern schauen wir auf uns selbst, denen dieser Schatz ja anvertraut ist und die damit arbeiten sollen. Ist das nicht unsere eigene Kälte gegenüber den Verlorenen, die ohne diesen Schatz in Ewigkeit bitterarm sein werden, ohne Vergebung ihrer Sünden, von der Herrlichkeit Gottes getrennt, in tiefste Finsternis? Ist das nicht unsere eigene Kälte, die dafür verantwortlich ist, dass wir so wenig erfinderisch sind, so wenig begeistert und mit so wenig Enthusiasmus diesen Schatz zu den Menschen zu bringen? Ja, ist das nicht sogar, was fast noch schlimmer ist, unsere Gleichgültigkeit dafür, dass wir selbst so unendlich beschenkt sind, die unsere Herzen kalt lässt? Wir haben uns ja an den Gedanken gewöhnt, Gottes Kinder zu sein, als wäre das das Normalste von der Welt. Wir haben uns daran gewöhnt, wir sind gleichgültig geworden. Ja, es ist ganz recht, dass der Apostel Paulus sagt, dieser Schatz, diese kostbare Botschaft von der Versöhnung der Welt durch Christus mit Gott, dieser Schatz sei in irdene Gefäße gegeben. Sind wir nicht irdene Gefäße? Keine goldenen Schalen, reich verziert, oder Kelche aus Kristall bergen den Schatz des Evangeliums, sondern es sind die schlichtesten und leider oft die schlechtesten Becher und Tassen, in die Gott hinein diesen Schatz gibt. Wir wollen mal die Gefäße genauer betrachten, die diesen Schatz bergen, in die hinein Gott den Schatz des Evangeliums gegeben hat, die Gefäße. Wenn wir uns selbst so betrachten, wie wir sind, mit unserer Lauheit und Trägheit, oft auch Undank, ach, was stöhnen wir über die Lasten, die der Alltag bringt, die Gott uns auflegt, Wie viele Wünsche haben wir noch, obwohl es uns so unglaublich gut geht, obwohl wir schon so beschenkt sind, haben wir immer noch 1000 Wünsche vor Gott, anstatt uns in der Pflicht zu sehen, hinzugeben, was uns anvertraut ist von Gott in seinen Dienst. Wenn wir uns selbst so betrachten, ist das dann nicht ein großer Trost, dass auch so ein begnadeter Apostel wie Paulus es war, voller Hingabe, bereit für seinen Herrn zu leiden und ohne faule Kompromissbereitschaft, um sich selbst zu schonen, das Evangelium verkündigte, dass er sich dann doch als ein irdenes Gefäß bezeichnet? Für uns selbst mögen wir das empfinden, und ich meine zu Recht, dass wir unansehnliche Becher sind, aus unschönem Ton, ungelenk geformt. Vielleicht sieht auch mancher von uns seine vielen Versäumnisse, die Feigheit, die oft auch mitspielt, dass man nicht für seinen kindlichen Glauben von dieser Welt verachtet werden möchte, und wir suchen Ehre bei Menschen, und die Ehre vor dem lebendigen Gott ist uns nicht so wichtig. Wir sehen die Ungeschicklichkeit im Werk des Herrn. Und es mag auch einige geben, die gar kein Vertrauen mehr in sich selbst setzen und die sich ihrer Macken nur allzu gut bewusst sind. Ja, es gibt in jedem Schrank auch Tassen ohne Henkel. Leider haben viele, auch viele Christen, durch das Leben und auch im Kreis der Gemeinde manchen Hieb einstecken müssen, und das Porzellan ist angeschlagen. Das Schlimmste aber ist, wenn man im Gewissen angegriffen ist und wenn der Zweifel von innen heraus an uns nagt. Paulus hätte Grund gehabt, bei der Anzahl der Gemeinden, die er gegründet hat, bei der Menge der Briefe, die er geschrieben hat, wenigstens zu sagen, ich bin eine silberne Kanne in den Händen Gottes. Nein, er sah sich als ein irdenes Gefäß und schreibt in einem Brief, ich bin der Erste unter allen Sündern. Der Erste. Wir wollen ja oft der Erste sein, aber nicht, wenn es ums Schlechte geht. Ich bin der Erste unter allen Sündern, schrieb er in einem Brief. Ein irdenes Gefäß, in das hinein Gott den Schatz des Evangeliums gegeben hat. Ich habe meiner Mutter vor ein paar Jahren zu Weihnachten ein irdenes Gefäß geschenkt. Das ist aus weißem Porzellan gefertigt. Es sieht an sich nach gar nichts besonders aus, hat noch nicht mal eine besonders schöne Form. Aber man kann ein Licht da hineinstellen. Dieses Licht soll ein Bild sein für den Schatz des Evangeliums, der uns von Gott anvertraut ist. Wenn die Kerze in dem Gefäß brennt, dann wird ein Bild sichtbar. Es ist die Anbetung der Weisen aus dem Morgenland. Da, wo das Material dieses irdenen Gefäß am dünnsten ist, da leuchtet der Becher am hellsten. Die Szene ist also da eingearbeitet in den Ton. Und ich bin sicher, dass Gott in seiner Weisheit an jedem von uns arbeitet. Wir sollen als irdene Gefäße dieser Welt ein Bild der Anbetung Gottes zeigen. Und das Licht des Evangeliums, das wird gerade da am hellsten aus uns leuchten, wo unsere Haut am dünnsten geworden ist. Es ist diese dicke Wand aus Stolz und Gleichgültigkeit, aus Selbstschutz, was wir um uns herum bauen, viele Schalen, um uns herum, um unsere Seele. Es ist diese dicke Wand, die den Schatz oft verbirgt. Und diese Wand wird von Gott eingeschliffen. Wundere dich nicht, wenn du in Schwierigkeiten bist oder Nöte kommen. Wenn du Gottes Kind bist, dann ist es ganz sicher Gottes Hand, die an dir arbeitet. Und vielleicht muss mancher unter uns noch manches erleiden, bevor er ein Gefäß ist, durch das Gottes Barmherzigkeit sichtbar wird und durch das Gottes Liebe zu den Menschen hinscheint. Vielleicht muss auch erst unser Glaube massiv erschüttert werden, die eigene Frömmigkeit total zertrümmert werden, bevor wir fähig werden, auch den ganz krassen Sündern zu begegnen und ihnen das Evangelium zu bringen. Jesus hat man ja viel in den Häusern gesehen, in die eigentlich keiner gehen wollte. Er saß bei denen, zu denen sich sonst keiner drängte. Und wir, die wir diese Geschichten gut kennen, wir haben meistens, das ist die traurige Wahrheit, dennoch kein Verlangen, mit Jesus am Tisch der Zöllner und Sünder zu sitzen. Die Gesellschaft vieler Menschen, die Gottes Barmherzigkeit so dringend brauchen, die schmeckt uns nicht. Wir sind ganz froh, dass wir nicht zu ihnen gehören. Und wir bauen eine große Distanz auf zu bestimmten Milieus in unserer Gesellschaft. Ist es so? Da sind die Herzen aus Stein. Unsere Herzen aus Stein. Der Schatz Gottes, die frohmachende Botschaft des Evangeliums, die verändernde Kraft Gottes, die Menschen neu geboren werden lässt, in einem irdenen Gefäß, dessen Wand so dick und undurchdringlich ist, dass kein Licht von Jesus dahin durchscheinen wird zu denen, die im Finsternis leben. Ah, gebe Gott, dass es anders wird. Lass uns darum beten, dass es anders wird. Wisst ihr, Paulus musste viel erleiden. Viel. Wir haben es ja in dem Text gehört, was er alles aufzählt. Paulus konnte trösten. Er konnte trösten mit dem Trost, mit dem er selber von Gott getröstet war. Paulus empfand seine Schuld. Schwer. Er wusste sich tief in Schuld verstrickt. Er hatte keine Berechtigung, von Gott irgendetwas zu erwarten. Er konnte deswegen von der unverdienten Gnade predigen, wie kein anderer Apostel. Paulus sagt, er werde von einem Engel Satans geplagt im 2. Korintherbrief. Was immer er damit meinte, wir wissen es nicht. Ist auch nicht wichtig. Aber wir lesen, dass er keine Erhörung dieses Gebetes um Abhilfe erfuhr. Nur die Zusage Gottes, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir daran genügen. Und deswegen konnte Paulus sagen im Galaterbrief Kapitel 2, ich lebe, aber eigentlich lebe ich gar nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Es geht um Christus, nicht um mich. Er war ein irdenes Gefäß, wie wir auch, aber er war reichlich, reichlich geschliffen durch Gott. Deswegen halte es nicht für einen Fluch, wenn Gottes Finger dir auch Wunden zufügt und den Lack abkratzt. Du sollst leuchten und die Menschen sollen Jesus sehen. Gegenstand und Inhalt des Evangeliums sind nicht wir, sondern ist Christus, der Heiland und das Heil, das er gibt. Und Paulus sagt, Gott hat diesen Schatz in irdene Gefäße gegeben, damit die überschwängliche Kraft eben nicht von uns kommt, sondern von Gott. Ich möchte zuletzt noch etwas sagen über die Kraft, diese überschwängliche Kraft. Vielleicht hast du an manchen Punkten mit zugestimmt, weil das, was ich beschrieben habe, oft genug auch deine Erfahrung war oder deine Erfahrung ist. Und du bist zu dem Schluss gekommen, ich kann es einfach nicht. Ich tauge nicht zu einem Botschafter des Reiches Gottes. Es sind so viele Ungereimtheiten in meinem Leben, so viel Unentschlossenheit, auch Schuld. Lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen. Du bist ein irdenes Gefäß. Aber wo immer dein Selbstvertrauen Risse bekommt, da wird das Licht des Evangeliums dahin durchleuchten. Die Kraft kommt nicht von uns. Sie kam nie von Menschen. Sie kam immer von Gott und sie wird immer von Gott kommen. Und vielleicht müssen wir das eben noch viel stärker empfinden, dass wir überhaupt nichts vermögen. Dass wir ratlos sind, dass wir fantasielos sind, kraftlos. Erst dann werden wir nämlich inständig darum bitten, dass Gottes Geist unter uns die Werke der ersten Gemeinde wieder wirkt. Denn ich bin sicher, die Gemeinde betet je weniger ihr bewusst ist, wie aussichtslos ihre Lage ist. Eigentlich können wir es wissen, wie aussichtslos es ist, wie alles im Rückgang ist in den Kirchenmitgliedszahlen, wie schwer es ist, die Menschen zu erreichen. Wir wissen es eigentlich, aber wir verdrängen es. Und ich glaube, die Gemeinde betet je mehr, je weniger sie bereit ist, diesen Status quo einfach hinzunehmen, der nicht dem entspricht, was Jesus verheißen hat und was er uns geboten hat. Denn Jesus hat uns ja berufen und er hat uns ausgesendet, dass wir die Welt mit dem Evangelium erreichen sollen und dass wir alle Menschen zu Jüngern machen sollen. Was für ein Auftrag! Und wenn Jesus ihn uns gibt und verheißt uns die Kraft seines Heiligen Geistes, dann können wir diesen Auftrag auch umsetzen. Und das bedeutet, dass das Kirchspiel Pölzig nicht der erste Ort auf Erden sein wird, von dem die Engel Gottes vor Gott bezeugen, also da geht es wirklich nicht. Da kann man den Auftrag Jesu nicht umsetzen. Wenn wir nicht mehr bereit sind hinzunehmen, dass wir in Wahrheit unsere Dörfer eben nicht wirksam mit der Botschaft des Reiches Gottes erreichen, wenn wir es nicht mehr hinnehmen und es uns nicht mehr egal ist, dann werden wir ihn ständig beten. Und dann werden wir unsere Müdigkeit als das bekennen, was sie ist. Müdigkeit, während der Apostel Paulus sagt, wir werden nicht müde. Und wir werden unsere Unlust bekennen als das, was sie ist, unsere Fantasielosigkeit, unsere Feigheit oft vor dem Spott der Leute, wenn wir mit diesem alten, abgedroschenen Evangelium kommen, keine große Weisheit dieser Welt anzubieten haben, sondern den Gekreuzigten und Auferstandenen. Wir werden das dann als das bekennen, was es ist. Unser Zögern und Rätseln, wie wir es nun anstellen sollen. Wir werden das alles bekennen als das, was es ist. Nämlich ein Zeichen dafür, dass wir noch immer mit unseren eigenen Mitteln und eigenen Kräften am Werk sind und das Werk tun wollen, von dem Jesus sagt, ihr könnt ohne mich nichts tun. Und dann werden wir um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist neu bitten, um die Kraft des Heiligen Geistes, wie unsere Mütter und Väter im Glauben getan haben, zum Beispiel mit dem Lied O komm, du Geist der ersten Zeugen. Ich möchte den Liedtext jetzt nicht zitieren, die Predigt ist eh schon lang genug, aber guckt mal, wer ein Kirchengesangbuch zu Hause hat. O komm, du Geist der ersten Zeugen. Kann man auch im Internet eingeben, dann findet man das wunderbare Liedtext. Und viele, viele andere Lieder. Ich denke, dass die Gemeinde Jesu in diesen Tagen und in denen, die kommen werden, noch heftig geprüft werden wird. Ich spüre, dass die Welt sich schnell entwickelt in eine Richtung, die angekündigt ist. Ich will darüber keinen Streit entfachen. Ich weiß, dass einige es anders sehen. Wir werden es merken. Es ist auch egal. Es ist egal, wie es sein mag. Ob ich recht habe oder andere. Ich will einfach nur nicht schlafend gefunden werden, wenn unser Herr wiederkommt und wenn er seine Gemeinde aus der Welt rufen wird. Es gibt Anzeichen. Es gibt Anzeichen des nahen Endes, Anzeichen, die im Neuen Testament genannt werden. Und es gibt keines dieser Anzeichen, das sich heute nicht deutlich abzeichnet, deutlicher als jemals zuvor in der Welt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und ich sage das nicht, damit wir in Hektik verfallen und jetzt blindwütig hin und her laufen, sondern damit wir aufwachen. Denn Jesus sagt, seid bereit, seid bereit. Die Apostel waren bereit. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch waren Menschen bereit. Sie haben immer erwartet, dass Jesus bald wiederkommt. Sie haben sich alle getäuscht. Was geht mich das an? Was geht mich das an, ob Leute deswegen spotten und sagen, aha, die Naherwartung, alle haben sich getäuscht. Was geht mich das an? Mich geht an, dass Jesus gesagt hat, seid bereit, jederzeit, alle Zeit. Und er hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Jesus will uns tätig finden in seinem Werk. Und sein Werk ist durch alle Zeiten hindurch die Rettung der Verlorenen gewesen und die Verkündigung des Reiches Gottes. Die Bibel ist nicht gerade zimperlich, wenn sie sagt, verflucht ist, wer des Herrn Werk lässig tut. Ein hartes Wort. Neben der Arbeit für das tägliche Brot, die nötig ist, die Gott gegeben hat, die wir verantwortlich tun sollen und treu. Neben dieser Arbeit ist die Ausbreitung der Botschaft Jesu unsere wichtigste Aufgabe. Sie hat unser erstes und oberstes Anliegen zu sein. Ein Anliegen, hinter dem alles andere weit zurückstehen muss. Oder wir sind nicht seine Jünger. Ein Jünger Jesu kennzeichnet sich da aus, dass er bei seinem Herrn ist. Und unser Herr geht durch die Welt und sucht die Verlorenen. Werden wir bei ihm gefunden? Lasst uns danken für Gottes Geduld, für seine Gnade. Lasst uns danken für seine Treue zu uns, dass er den glimmenden Docht nicht löscht. Er hätte allen Grund. Wie oft haben wir Gott enttäuscht, seien wir ehrlich. Wir sind ja von uns selbst oft enttäuscht. Wie viel mehr müsste Gott enttäuscht sein, der alles genau sieht. Aber Gott kann nicht enttäuscht werden, denn er weiß alle Dinge. Gott lebt nicht in einer Täuschung über uns. Er weiß es. Als Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, da wusste er schon. Lasst uns danken, dass Gott so barmherzig ist, so unendlich geduldig und ewig treu. Und dass er den glimmenden Docht nicht auslöschen, sondern zu neuem Feuer entfachen will. Lasst uns ernsthaft um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten. Dass er wieder durch unsere Gemeinde weht und uns in Bewegung setzt. Denn ich glaube es wirklich, die Zeit ist nah. Und wir bitten ja auch mit dem Apostel Paulus, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.